Reset Radio. Digital for Good. Wir denken Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen.
Momentan werden die Probleme stärker nach vorne gestellt. Nitratverschmutzung, Biodiversitätsschwund, auch die Klimakrise. Aber Landwirtschaft kann so viel geben, kann Kohlenstoff speichern, kann Grundwasser produzieren, kann Biodiversität fördernd sein. Das heißt, wenn man das umdreht und von den Potenzialen ausdenkt und dann sieht, wie kommt man dahin, kann man dann verschiedene Technologien oder auch die Entwicklung, die wir hier in der Gesellschaft haben, besser nutzen.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Interviewfolge von Reset Radio. In dem Ausschnitt eben habt ihr unsere Interviewpartnerin schon gehört. Es handelt sich um die Agronomistin Professor Dr. Sonoko Dorothea Bellingrad-Kimura. Sie arbeitet am ZALF, dem Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. In einer Arbeitsgruppe forschen Sonoko und ihr Team dort zu den Auswirkungen der Landwirtschaft auf Ökosysteme und Biodiversität und entwickeln mithilfe von digitalen Technologien und empirischen Feldversuchen nachhaltige Anbausysteme und erarbeiten Optimierungsmöglichkeiten. Die Landwirtschaft hat nämlich ein großes Problem. Wir sind für unser Überleben auf sie angewiesen. Durch nicht nachhaltige Anbaupraktiken trägt die Landwirtschaft aber zu hohen CO2- und Methanemissionen und geschädigten Ökosystemen bei. Zugleich ist sie selbst stark von den Folgen des Klimawandels betroffen. Wie also kommen wir zu einer nachhaltigen Landwirtschaft, die unsere Ernährung sichert, dabei aber die Umwelt nicht schädigt oder den Klimawandel noch weiter befeuert? Sonoko vertritt die Position, dass wir hier nicht vom Problem her denken sollten, sondern von der Lösung. Wie also könnte die Landwirtschaft zum Schutz von Klima und Umwelt beitragen? Darum und um die Frage, welche Rolle die Digitalisierung dabei einnehmen kann, geht es jetzt im Interview. Geführt hat es meine Kollegin Indra Jungblut. Viel Spaß beim Hören.
Sonoko, du forschst ja schon lange an der Schnittstelle Landwirtschaft und Digitalisierung. Wie bist du dazu eigentlich gekommen und was fasziniert dich daran?
Ich komme eigentlich vom Pflanzenbau und von der Bodenkunde und dabei kam ich immer an den Punkt, dass eine Balance zwischen der Produktion und der Nachhaltigkeit im weiteren Sinne notwendig ist. Da geht es darum, eine gute Balance zwischen der Produktion und Natur- und Umweltschutz zu finden, dass man eben auch in 10, 20, 50, 100 Jahren produzieren kann und dabei die Umwelt erhalten kann. Und da kamen immer viele Informationen, Daten zusammen, Aspekte, die eben Standort und gegebenheitsspezifisch sind. Und dabei kam ich dann auf die Nutzung von digitalen Tools, von Sensorik, Robotik bis hin zu Informationssystemen. Vor allem geht es mir dabei um die Optimierung in der Landwirtschaft, da es sehr viele Aspekte hat. Es ist nicht nur die Produktion, es gibt dann verschiedene Leistungen, so wie Bodenfruchtbarkeit, Kohlenstoffsenke, Mikroklima, Biodiversität, Erosionsschutz. Das ist sehr komplex und um diese ganze Komplexität zu erfassen, ist dann die Digitalisierung ein gutes Tool, die komplexen Prozesse in der Landwirtschaft besser zu analysieren und auch darzustellen.
Verstehe. Also wenn man sich die aktuelle Situation anguckt, dann sind die CO2-Emissionen in der Landwirtschaft seit einigen Jahren ja tatsächlich rückläufig. Auch wenn immer noch, um unsere Klimaziele zu erreichen, zu hoch, aber tatsächlich rückläufig. Soweit ich das verstanden habe, hat die Reduktion der CO2-Emissionen vor allem damit zu tun, dass die Energiepreise und andere Kosten gestiegen sind. Das heißt, dass es da eben vor allem auch um einen finanziellen Anreiz geht, warum die CO2-Emissionen gefallen sind. Und daher frage ich mich, was sind eigentlich so die Hauptproblemfelder in der Landwirtschaft und was wiederum ist eigentlich nötig für eine nachhaltige Transformation?
Die Problematik in der Landwirtschaft ist momentan sehr stark durch die Umweltbelastung geprägt. Eigentlich kann die Landwirtschaft sehr viel Umweltschutz leisten, auch Biodiversitätsschutz. Aber momentan ist es eher so, dass diese einheitliche Nutzung von Flächen, die große Fläche mit gleicher Nutzung, natürlich zu wenig Biodiversität führt. Und da ist eben effizient, dass auf einmal die ganze Fläche geerntet wird und quasi eine Wüste entsteht, ist es natürlich auch nicht biodiversitätsfördernd und auch nicht umweltschützende Maßnahmen fördernd. Die Landwirtschaft könnte zu Biodiversitätsschutz beitragen, einen essentiellen Beitrag leisten, zum Beispiel Mikroklima zur Grundwasserbildung oder Bodenfruchtbarkeitsschutz und Erosion kann gestoppt werden oder auch die Bodenstruktur kann verbessert werden. Besonders Grünland ist ein Biodiversität-Hotspot in der Landschaft. Das heißt, es kann durch die Landwirtschaft vieles verbessert werden. Nur der Fokus ist momentan sehr stark auf die Produktion, auf den Ertrag oder auch die Flächennutzung. Es ist nicht primär wichtig, was man darauf macht, sondern dass es landwirtschaftlich genutzt wird. Dafür bekommt man Prämien. Und dieser Anreiz ist stärker als die Umweltbelastung zu reduzieren.
Man kann ja schon sagen, die Landwirtschaft aktuell, wie sie kennen, befindet sich in einem Spannungsfeld. Das heißt, dass sie einerseits selber an den Folgen von dem Klimawandel und dem Biodiversitätsverlust leidet und gleichzeitig treibt sie selbst durch die intensive Bewirtschaftung von den Böden und der Tierhaltung auch selbst den Klimawandel an und zerstört Ökosysteme. Und für mich ist es, wenn ich darüber nachdenke, liegt doch eigentlich die Lösung auf der Hand, dass wir einfach wirklich zu einer nachhaltigen Landwirtschaft kommen müssen. Und ich frage mich immer, warum wird das nicht konsequent umgesetzt? Ne? Politisch gibt es vereinzelte Maßnahmen, aber wir sind eben jenseits von einer konsequenten Umsetzung von einer nachhaltigen Landwirtschaft. Und auch Landwirtinnen selber, also sieht man ja auch gerade in aktuellen Protesten, dass gerade auch Umweltauflagen etc. kritisiert werden oder nicht angenommen werden wollen. Dabei geht es ja eigentlich auch dann wiederum um den Erhalt der eigenen Lebensgrundlagen.
Ja, da ist ein komplexes Aspekt angesprochen. Es gibt ganz viele Schichten, Layers, die zusammengefügt werden müssen. Einerseits ist dann das Regularische. Es muss einen Rahmen geben, in dem man sich bewegt, aber der muss dann auch zusammen entwickelt werden. Wenn man so mit der Faust draufhaut, das ist natürlich nicht schön. Aber es muss eine Regel geben, das ist klar, und die muss gefunden werden und es muss dann natürlich auch in den nachhaltigen Rahmen sein. Dann muss man gucken, wie wird Einkommen generiert und das ist dann die Produktion. Je mehr man produziert, desto besser wird es. So einfach ist es natürlich nicht, aber da ist eben der Anreiz da. Und die anderen Einkommenquellen sind dann die Flächenprämien, die Subventionen, die aber dann auf die Fläche gezahlt werden. Das heißt, da gibt's überall keinen Anreiz, um nachhaltiger, eben ressourceneffizienter zu produzieren, Biodiversität zu schützen, auch wenn man die Möglichkeit hat. Das heißt, da muss erstmal das Regularische dabei sein, dass man eben ökologische Leistungen als Bewirtschaftungsziel produziert. Da müssen die Anreize einen ökonomischen Wert bekommen.
Also das heißt, du setzt auf einen regularischen Rahmen, der gegeben sein muss. Wenn du sagst, dass es auch Biodiversitätsschutz und nachhaltige Landwirtschaft einen Wert bekommt, geht es ja auch um finanzielle Mittel, die dafür aufgewendet werden sollten.
Genau, es gibt Maßnahmen, zum Beispiel artenreiches Grünland, wo dann man Biodiversität Indikatoren, Arten beweisen muss und diese dann auch honoriert werden. Das heißt, man kriegt dann Geld, wenn diese Arten vorhanden sind und dann die Maßnahmen durchgeführt werden, dass diese Arten auch weiterbleiben. Das nennt sich dann erfolgsorientierte Zahlung und dann kommt dann wieder die Digitalisierung ins Spiel. Es muss eben einfach sein, dass man diese Kennarten erkennt, dokumentiert und dann auch darüber das Geld bekommt.
Was könnte da der Beitrag der Digitalisierung sein? Also was würde dabei helfen, das einfacher nachvollziehbar zu machen?
Erstens, solche Artenerkennungstools könnten dazu nutzen, dass man die Arten erkennt, dann aber auch das Dokumentieren. Das muss dann rechtssicher sein, nicht manipulierbar, sondern die Art war wirklich da an dem Standort und dass es dann auch diesen ganzen Prozess vereinfacht. Das soll eigentlich die Digitalisierung bringen. Wenn es dann mehr Arbeit ist, dann wird es natürlich wieder nicht angenommen.
Was sind denn Maßnahmen, die beim Artenschutz und dem Erhalt der Biodiversität helfen und die gleichzeitig im Einklang mit wichtigen Aspekten der Landwirtschaft sind, also Ernährungssicherheit und Wirtschaftlichkeit?
Eine der wesentlichen Maßnahmen ist die Kleinteiligkeit. Es brauchen nicht große Maßnahmen zu sein. Es können zum Beispiel Biotope geschützt werden, die klein sind, oder auch Flächen zu schützen, da wo die Kröten wandern. Solche kleinen Maßnahmen können sehr viel nutzen. Das heißt, man muss erstmal wissen, wo das passiert, wann die passieren und dann, wie man die schützen kann. Wenn man weiß, dass dieser Ort als Biotop sehr wichtig ist, könnte man diesen Teil, einen kleinen Teil von produktiven Maßnahmen rausnehmen und dann einfach zum Beispiel nicht düngen oder nicht spritzen. Aber dann muss die Spritze automatisch an dieser Stelle ausgeschaltet werden, ohne dass man dann speziell herumfuchteln muss, aus dem Traktor aussteigen und herumdrehen. Das macht zu viel Arbeit und das ist dann eben nicht praktikabel. Diesen Prozess zu vereinfachen, schreit danach, mit digitalen Tools zu arbeiten, smart die Informationen zu vernetzen, mit den sehr hochentwickelten Maschinen in der Landwirtschaft zu verknüpfen. und dann auch diese Maßnahmen danach in einen Wert zu setzen, dass diese Arbeit sich gelohnt hat. Dieser ganze Prozess muss da sein, was theoretisch möglich ist, aber momentan noch zu wenig gemacht wird.
Theoretisch möglich heißt, dass uns sowohl die Maschinen als auch die digitalen Technologien zur Verfügung stehen.
Genau, es gibt theoretisch die verschiedenen Komponente. Bei der Vernetzung hakt es noch, dass diese Komponente wirklich zusammenarbeiten, dass man die Farmmanagement und Informationssoftwares dann mit den Lenksystemen in den Traktoren verknüpft werden und diese dann in den Antragssystemen für Biodiversität dann gekuppelt werden und dann automatisch durchgeführt werden. Das ist alles theoretisch möglich, aber der Fluss ist noch nicht da, dass man das einfach durchführen kann. Und dann, wenn man auf dem Feld ist, dann fehlt zum Teil der Informationsdatenfluss, keine Netzverbindung. Und mit solchen banalen Sachen scheitert man daran.
Ich horche immer auf, wenn wir über diese komplexen digitalen Systeme sprechen, weil es ja hier, Stand aktuell, auch immer viel sehr proprietäre Software ist. Das heißt, dass ja da auch gerade die großen Unternehmen, die wir auch schon kennen, sowohl Digitalunternehmen als auch Agrarkonzerne hier eigentlich federführend sind. Und ich mich natürlich dann auch frage, inwieweit das dann wiederum nicht auch zu neuen Abhängigkeiten führt, beziehungsweise wie könnte man das auch anders lösen?
Die Datenhoheit ist noch nicht ganz endgültig geklärt. Wem gehören die Daten, die eine Maschine vor Ort generiert? Meiner Meinung nach muss es dann den Betrieb gehören, an den Standort, der die Maßnahmen durchführt. Der kann dann entscheiden, wo die Datenflüsse hingehen und dass eben diese Datenflüsse auch transparent sind. Manchmal steht dann beim Kauf von Sensoren eine Klausel und man unterschreibt und kauft die Sensoren oder die Maschine und die Daten fließen automatisch, ohne dass man dann explizit zu oder dagegen gestimmt hat. Das heißt, da diese Grauzone muss mehr geklärt werden, ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo die Landwirtinnen auch sehr restriktiv eben skeptisch sind und deshalb auch das alles nicht so richtig nutzen. Dieser Punkt muss klar sein und die Datenhoheit muss bei den Generatoren, bei den Betrieben sein.
Ich habe eine Studie dazu gelesen, dass heute schon 8 von 10 landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland, die über 30 Hektar groß sind, digitale Technologien und Anwendungen einsetzen. Und natürlich am weitesten verbreitet sind Fütterungsautomaten, GPS-gesteuerte Landmaschinen, Agrar-Apps und Farm- und Herdenmanagementsysteme. Und es gibt Methoden und Technologien, mit denen Dünger- und Pflanzenschutzmittel reduziert werden können, weil sie nur bedarfsweise aufgebracht werden. Aktuell werden digitale Technologien ja nicht vorrangig dafür eingesetzt und diese ganzen Reduktionspotenziale auch gar nicht wirklich ausgeschöpft. Wo kommt dieser Gap her eigentlich?
Genau, da kommen wir wieder an den Punkt zurück, dass die Technologien primär für die Produktion entwickelt sind und auch dafür angewendet werden und nicht als Ziel die Nachhaltigkeit haben. Es hat natürlich Ressourcenschutzaspekte drin, aber die Technologien werden nicht zielgerecht für zum Beispiel Biodiversitätsschutz eingesetzt, weil es dazu eben nicht konzipiert ist und auch nicht dafür den Anreiz hat. Da kommen wir wieder an die verschiedenen Rahmenbedingungen zurück. Auf der anderen Seite sind die Kosten mit den Dieselpreisen und agrochemischen Preisen, das wird alles teurer, da ist ein Incentive da, aber noch nicht so groß, dass man das so viel reduzieren würde. Und dann auch nicht der Anreiz als Produkt darzustellen, dass dann Biodiversität einen ökonomischen Wert hat und man quasi 10 Tonnen Weizen und 10 Froschkolonien verkaufen kann. Sowas ist momentan nicht da, dass dann so eine Biodiversität fördernde oder erfolgsorientierte Maßnahme sowie die Produktivitätssteigerung vorhanden ist und natürlich auch die Gesellschaft noch nicht so ist, dass dann eben die Produkte gekauft werden können, wo dann Wiesenbrüter geschützt worden sind. Man sieht es nicht an den Produkten.
Das heißt, es ist immer eine Frage, mit was für einer Intention installiere ich digitale Technologien? Und danach entscheidet sich dann eigentlich auch, was für einen Effekt sie haben können.
Genau. Es sollte eigentlich schon bei der Entwicklung noch stärker in Blick genommen werden. Landwirtschaft ist für die Produktion da, das darf nicht vergessen werden. Aber man kann eben eine Synergie schaffen und da fehlt es noch in der Entwicklung, wo es eigentlich wirklich schade ist. Viele Technologien haben die Potenziale und werden eben nur noch nicht eingesetzt.
Wenn ich mir angucke, wer entwickelt eigentlich konkrete Technologien, die auch eine nachhaltige Landwirtschaft schon mitdenken, von Anfang an, schon in der Entwicklung, lande ich eigentlich immer bei Open-Source-Anwendungen.
Genau, Monopolisierung von Daten von Großkonzernen ist ein Problem. Open Source ist ein essentieller Punkt, um die Vernetzung herzubekommen, dass man bei der Entwicklung schon offen denkt, Schnittstellen mitentwickelt. Und da kommen wir wieder auf den Punkt der Datennutzung, Datenhoheit zurück, dass dieser Punkt klar sein müsste. Wenn die Schnittstellen da sind, kann jeder das benutzen und jeder entwickeln, egal ob größere Betriebe, Konzerne oder Startups. Die Vernetzung ist das Wichtige.
Ich würde sagen, dass der Einsatz von digitalen Anwendungen ja auch immer eine Kostenfrage ist. Ich hatte vorhin ja schon auch diese Studie benannt und da hat sich ganz klar gezeigt, dass es vor allem große Betriebe sind, die auf digitale Technologien setzen, weil sich eben diese großen Betriebe diese Technologien leisten können. Im Umkehrschluss führt es doch eigentlich auch noch zu weiter wachsenden Ungleichheiten in der Landwirtschaft, die wir ja auch schon haben. Also es ist ja schon de facto so, dass eigentlich nur noch sehr große Betriebe leicht überleben können und kleine Betriebe, die auch vielleicht noch alternativ wirtschaften, auch wirklich Schwierigkeiten haben.
Ja, Digitalisierung hat viele Facetten. Eins ist die Hardware, die du ansprichst, eben Sensoren und größere Maschinen, smarte Maschinen. Aber das ist nur ein Trend. Der andere Trend ist dann die Verknüpfung von Informationen, Farm-Management-Softwares oder Apps. Und die sind eigentlich größenunabhängig. Und wenn man konsequent weiterdenkt und smarte Technologien, auch kleine Roboter in diese Richtung denkt, ist die Größe der Betriebe dann skalierbar mit der Anzahl der Roboter zum Beispiel. Größere Betriebe haben 10 oder 100, kleine Betriebe haben dann 2 oder 3. Das heißt, dann ist nicht die Betriebsgröße das Entscheidende, sondern die Module. Es wird dann eher modular und der Informationsfluss ist dann das, wie man das verknüpfen kann. Und das ist auch wiederum größenunabhängig, wenn es natürlich nicht aufwendig ist, verschiedene Systeme zu verknüpfen. Das heißt, da muss eigentlich die Entwicklung hin. Momentan ist es eher so, dass große Flächen einfach zu managen sind, effizienter sind mit großen Maschinen. So ist es ökonomisch. Wenn andere Maßnahmen, zum Beispiel kleinteilige Bewirtschaftungsmaßnahmen, ökonomisch wären, würde sich das auch auflösen. Und dann ist eigentlich die Betriebsform nebensächlich. Und das Wichtige ist eigentlich, wie nachhaltig Flächen bewirtschaftet werden.
Das heißt im Umkehrschluss, dass dann wiederum auch in digitalen Technologien und Anwendungen die Chance steckt, eine kleinteiligere Landwirtschaft zu begünstigen oder zu erleichtern. Da denke ich zum Beispiel an kleinere Farmroboter. Das heißt, dass ich gar nicht mehr mit dem großen Gerät ein Riesenfeld bewirtschaften muss, sondern dass ich meine kleinen, wendigen Agrarroboter habe, die die gleichen Aufgaben relativ autonom übernehmen.
Genau, aber die sind kleiner und langsamer und können kleinere Flächen eher bewirtschaften. Die großen Flächen, die sind für die großen Maschinen optimiert. Für einen Traktor ist es effizient, weil er viel Fläche damit bewirtschaften kann. Wenn man die mit kleinen Maschinen auch mit 100 Roboter machen würde, das ist ineffizient. Da muss eine andere Denkweise hin. Das heißt, die Betriebsform muss angepasst werden an diese Mechanik. Und auch die Nutzung der Roboter, wenn sie so stupide hin und zurück fahren, um Unkraut zu jäten, wo eigentlich nichts ist, ist es ineffizient. Das heißt, da muss man dann koppeln, dass die Roboter dahin laufen, wo die gebraucht werden, zum Beispiel dann auch gekoppelt mit Drohnenaufnahmen, dass da hinten ein Unkrautnest ist oder Krankheiten sich ausbreiten. Da muss so ein ganz anderes System rein, weil sonst haben die eigentlich wenig Chance. Das sieht man auch, dass es bisher nicht so einen Durchbruch gegeben hat, weil sie eben in den jetzigen Formen von der Landnutzung von der großen Fläche ineffizient sind.
Das finde ich ganz interessant, was du da ansprichst. Das ist so ein Aspekt, den ich immer wieder in Bereichen finde. Also für mich ist auch so Elektromobilität so ein ganz gutes Beispiel, dass immer geguckt wird, wie funktioniert eine neue Entwicklung in einem bestehenden System und das danach bewertet wird, ob sie dann einen Impact hat wirklich oder nicht, ob sie zukunftsversprechend ist oder nicht. Dabei ist es ja so, auch im Fall von Landwirtschaft, dass Robotik andere Bewirtschaftungsformen ermöglichen würde, genauso wie Elektromobilität auch eine andere Art von Mobilität bedeutet und ein anderes Denken, wie komme ich von A nach B, wie plane ich meine Routen ein, dass aber eben darin wiederum eine große Chance stecken kann, wenn ich das auch in einer systemischen Veränderung denke.
Genau, das ist eigentlich sehr viel Potenzial und eigentlich, wenn man so denkt, macht es richtig Spaß, dass man nicht das existierende, etwas krankende System ändern will, sondern das von der Vision anfängt. Und natürlich, das ist wieder wichtig, die Vision gemeinsam zu formulieren, weil das ist nicht nur der Entwickler, der einen schönen Roboter irgendwie anbringen will oder die Wissenschaftler, die irgendein Ökosystem optimieren wollen. Das muss zusammengehen. Und dann müssen wir dann denken, wie kommt man dahin? und dann von der Vision anfangen und nicht von dem Problem her. Weil da gibt es so viele Chancen. Momentan werden die Probleme stärker nach vorne gestellt. Nitratverschmutzung, Biodiversitätsschwund, auch die Klimakrise. Aber Landwirtschaft kann so viel geben, kann Kohlenstoff speichern, kann Grundwasser produzieren, kann Biodiversität fördernd sein. Das heißt, wenn man das umdreht und von den Potenzialen ausdenkt und dann sieht, wie kommt man dahin, kann man dann verschiedene Technologien oder auch die Entwicklung, die wir hier in der Gesellschaft haben, besser nutzen.
Also ist es dann überhaupt richtig, in der Landwirtschaft die Frage nach Klimapositivität, Klimaneutralität zu stellen, oder geht es eben eher darum, die anderen Leistungen der Landwirtschaft anzuerkennen, wie zum Beispiel Gewässerschutz oder dass eben sogar Wasser gereinigt werden kann, dass Ökosysteme erhalten bleiben oder sogar noch vergrößert werden etc.?
Ich würde sagen, sowohl als auch, und das hängt wiederum von Standort ab. Das heißt, man müsste eher sagen, wo sind welche Leistungen am wichtigsten, eben Kohlenstoffspeicherung, Grundwasserneubildung oder Biodiversität. Und wie können diese Leistungen nach vorne gestellt werden, ohne die Produktivität drastisch zu reduzieren? Alles auf einem Ort zu machen, ist unmöglich. Man muss dann eben eher kleinteiliger oder gezielter denken, wo soll was gemacht werden, wo soll was Priorität haben, gibt es da Synergien mit anderen Leistungen oder gibt es da Trade-offs, wo man sagen muss, da muss ich Abzüge bei Kohlenstoffspeicherung nehmen, dafür ist dann Biodiversitätsschutz stärker gefördert oder die Produktivität ist ja am stärksten. Man muss da eben so abwägen. Und da sind wir eigentlich bei der Forschung dabei, wie kann ich die Prozesse harmonisieren oder eine Balance finden, damit es zu Nachhaltigkeit führt. Und dieser Balanceprozess ist, glaube ich, das Schwierige, aber auch das Interessante und eigentlich, was die Landwirtschaft auch spannend macht, weil es eben nicht eine Antwort gibt, sondern viele Antworten, die auch mit der Zeit sich ändern.
Trotzdem führt es ja zu einer Perspektive, die Landwirtschaft als ein wirklich zusammenhängendes, komplexes System zu betrachten. Also eben nicht jeden Hof, jeden Betrieb für sich, sondern wirklich die größeren Strukturen, also lokale Zusammenhänge bis hin zu überregionalen Zusammenhängen, richtig?
Genau. Man muss eigentlich über seine Fläche oder über seinen Hof hinaus denken können, und da wiederum ist dann die Information sehr komplex und schwierig. Die Landwirte haben jetzt schon mit dem Weltmarkt zusammenhängend zu denken. Es wird dann noch komplexer, wenn man dann ökologische Prozesse mit berücksichtigen muss. Aber auf der anderen Seite ist es möglich oder auch notwendig, dass die Prozesse auf dem Feld eben nicht im Feld bleiben, sondern auch eine große Auswirkung in die Umgebung haben. Und da müssen Lösungen oder Anreize oder Entscheidungsunterstützung her, diese Prozesse, die auf dem Feld stattfinden, in einem größeren Kontext zu setzen. Und es muss dann machbar sein, ökonomisch sein und muss auch honoriert werden.
Wie kommen wir denn aber dann dahin? Du hast gesagt, es muss mehr Zusammenarbeit, es muss mehr Austausch geben, es braucht einen anderen politischen Rahmen, die VerbraucherInnen müssen besser involviert werden, eine bessere Markierung von Lebensmitteln und was für einen ökologischen Impact das hat. Was sind nötige nächste Schritte, um diese Agrarwende wirklich einzuleiten?
Ja, das ist eine schwierige Frage, wo wir alle daran sind, Lösungen zu finden. Und hier wiederum ist dann nicht so einfach, dass man so einen Silver Bullet hat und dann ist alles gelöst. Das ist sehr komplex. Man muss mit verschiedenen Aktivitäten daran sein. Es sind dann politische Maßnahmen notwendig, die aber dann nicht so top-down kommen, so wie jetzt die Diskussion mit den Agrardiesel war. Sondern man muss wirklich dann sagen, wozu ist es notwendig? Wie kann man das durchführen? Was ist das Ziel? Hier würde ich auch wieder sagen, dass man vom Ziel anfängt, einen Dialog schafft und dann die Probleme, die dazwischen sind, diese ausräumen und auch, dass die Maßnahmen wirklich zu einer Honorierung führen. Das heißt, sagen zu können, ich schütze die Umwelt, ich produziere Biodiversität und ich produziere Nahrung. Eben dieses Selbstbewusstsein stärker nach vorne zu bringen und die Aktivität darauf zu fokussieren. Auch die Zahlungsmöglichkeiten, die Agrarsubventionen, es sind Unsummen von Geld vorhanden, die man eigentlich besser einbringen könnte. Mit dem Ziel, nicht auf die Flächen zu zahlen, sondern für die Ergebnisse und für die Aktivitäten.
Sonoko, vielen, vielen Dank für deine Einblicke in deine Arbeit und die spannenden Perspektiven.
Das Interview mit Sonoko findet ihr auch in schriftlicher und leicht gekürzter Form auf reset.org. Es ist Teil des DBU-geförderten Dossiers Agrarwende – die nachhaltige Landwirtschaft von morgen. In dem Dossier findet ihr viele sehr spannende Cases und Lösungsszenarien für eine nachhaltige Transformation der Landwirtschaft. Wir stellen euch dort zum Beispiel eine kooperative Open-Source-Plattform vor, die speziell auf die Bedürfnisse nachhaltiger Landwirtschaftsbetriebe zugeschnitten ist und den Landwirtinnen und Landwirten hilft, sämtliche Prozesse auf den Äckern und in den Ställen zu managen. Und zwar kostenlos. Außerdem geht es im Dossier auch um den Einsatz moderner Robotik. Mittlerweile sind Roboter nämlich durch Sensoren, Kameras und KI-Software in der Lage zu erkennen, wann Früchte reif sind und können diese behutsam ernten. Oder sie können kranke Pflanzen erkennen und von anderen frühzeitig isolieren und so den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verringern. Und wir zoomen im Dossier auch weit raus und schauen uns ein Satellitensystem an, das mit einem Infrarot-Messinstrument dabei helfen soll, die Bewässerung von Feldern nachhaltiger zu gestalten. Zu guter Letzt möchte ich euch auch noch unseren Policy Brief ans Herz legen. Denn ob digitale Technologien tatsächlich ein Potenzial für Biodiversität und Naturschutz entfalten können und zu einer Senkung der CO2-Emissionen beitragen, hängt von ihrer Zielsetzung und dem Rahmen ab, in dem sie entwickelt werden. Im Policy Brief adressieren wir die Rahmenbedingungen, die es für eine nachhaltig digitale Landwirtschaft braucht. Den Policy Brief, die gerade genannten Cases und natürlich auch das Interview verlinke ich euch in den Shownotes. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann empfehle ich euch unsere anderen Podcast-Episoden. Darin haben wir zum Beispiel den Einsatz von Satelliten und Drohnen für den Umwelt- und Klimaschutz beleuchtet oder auch die Transformation des Gebäudesektors mithilfe der Digitalisierung. Also, hört doch mal rein. Mein Name ist Lydia Skrabania. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Reset Radio, ein Podcast von reset.org. Diese Podcast-Folge wurde gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.